Deutschlandfunk, Medias Res.
Es sollte ein einfaches Interview werden. Der RBB wollte mit dem CDU-Politiker Burkhard Dregger sprechen. Das Thema: ein Haus in Berlin, genauer in der Rigaer Straße 94. Ein Gebäude, das seit Anfang der 1990er Jahre besetzt ist, inzwischen nur noch teilweise, und das seitdem immer wieder für Auseinandersetzungen sorgt. Burkhard Dregger fordert aktuell, es abzureißen. Doch allzu lange sprechen konnte er darüber, unmittelbar vor dem Haus stehend, mit den RBB-Journalisten nicht.
Weniger als 4 Minuten dauert das Interview, da knallt es mehrfach heftig.
Es geht schon los.
Angriffe gegen Volksvertreter und unabhängige Presse, bei Rechtsextremisten und sogenannten Autonomen lange kein Tabu mehr. Diesmal nur Orangen, wo bisweilen Steine fliegen. Anschließend setzen mehrere Vermummte unserem Fahrzeug nach und besprühen es, als wir halten müssen. Eine Straftat. Polizei ist zu keinem Zeitpunkt in Sicht.
Das war ein Ausschnitt aus der RBB-Abendschau, in der gestern über den Angriff auf einen Politiker und Journalisten berichtet wurde. Man müsse solche Vorfälle ernst nehmen, findet auch Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes, mit dem ich kurz vor der Sendung gesprochen habe.
Es ist auch eine Verrohung von Kommunikation, die wir insgesamt erleben gegenüber staatlichen Autoritäten, das heißt gegenüber Politikerinnen und Politikern, gegenüber Polizeibeamten, gegenüber Rettungskräften sogar und natürlich vor allem auch gegen Journalistinnen und Journalisten. Das hat nicht allein das rechte Lager gepachtet, nein, das gibt's auch im linken Lager, das gibt's auch von Salafisten. Ja, eine solche Verrohung der Kommunikation stellen wir an allen Ecken und Enden vor, aber im rechten Lager ist es doch am meisten.
Dazu passt auch eine Meldung, die der DJV gestern, noch bevor diese Meldung aus Berlin bekannt wurde, gestellt hat, eine Forderung, Journalisten besser zu schützen. Der Hintergrund ist noch viel ernster als Orangen. Das sind sogenannte Feindeslisten, die in rechtsextremen Kreisen kursieren. Listen, auf denen der getötete Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke gestanden hat. Wie schätzen Sie die Gefahr solcher Listen für Journalisten ein?
Ja, es scheint schon wirklich eine latente Gefahr zu geben, wie wir am Fall Lübcke sehen, wie wir an verschiedenen Übergriffen auf Kolleginnen und Kollegen seit Jahren sehen, die auch immer heftiger werden.
Stichwort Georg Restler auch.
Beispielsweise. Und die Schwierigkeit ist natürlich, wenn man gar nicht weiß, dass man auf einer solchen Liste steht. Ich meine, der eine oder die andere kann es sich möglicherweise denken. Aber wenn es sozusagen eine akute Gefährdung gibt, weil in diesen Kreisen, in diesen gewaltbereiten rechtsextremen Kreisen solche expliziten Listen existieren, dann ist meine Forderung ganz klar für den Deutschen Journalistenverband, es müssen alle Kolleginnen und Kollegen da informiert werden. Die Sicherheitsbehörden gehen da sehr unterschiedlich in den Bundesländern mit um. Und auch hier in meinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen scheint das nicht auf breiter Front zu geschehen. Das muss aber. Es muss klar sein, wer dort gefährdet ist. Der muss von den Sicherheitsbehörden, wenn sie Kenntnis darüber haben, auch informiert werden.
Informiert werden und Ihre weitere Forderung ist, geschützt werden. Wie genau stellen Sie sich das vor?
Das muss man dann eben im Einzelfall prüfen, wie die Gefährdungslage ist. Bei vielen Kolleginnen und Kollegen gibt es ja schon eine Gefährdungslage, die auch behördlich festgestellt ist. Natürlich kann man denen nicht umfassend Polizeischutz geben, aber es kommt vor allem auch beispielsweise bei Demonstrationsgeschehen, bei Berichterstattungen darauf an, dass man dann eben auch speziell darauf achten kann. Es ist oft so, dass Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel im Ruhrgebiet, wenn sie von Demonstrationen zurückkommen, dann verfolgt werden. Und dann ist es wichtig, einen engen Draht zur Polizei zu haben, die schnell aktivieren zu können, und dann muss sozusagen automatisch ein rotes Lämpchen angehen, gefährdete Person, da müssen wir bevorzugt hin, das ist jetzt kein Standardfall, das ist etwas, das kann brandgefährlich werden.
Also wir haben keinen Punkt erreicht bislang, an dem ein Georg Restler als Leiter der Monitorredaktion im WDR dort Polizeischutz bei seiner täglichen Arbeit erhalten müsste.
Das weiß ich nicht, weil ich im Detail jetzt auch nicht das Bedrohungsschreiben, das es dort gibt, kenne. Aber es kann natürlich auch eine solche Situation entstehen. Und wir müssen auch darüber nachdenken, in besonders gefährdeten Redaktionen beispielsweise, die ganz konkret bedroht werden, ob man dort über spezielle Sicherheitstüren nachdenkt, auch über Sicherheitsprogramme, die dann möglicherweise auch gefördert werden, wo es aber zumindest eine Beratung auch durch die Sicherheitsbehörden gibt. Also es stellen sich im Moment neue Fragen, weil die Situation eben so kommunikativ gewalttätig aufgeladen ist.
Wenn es zu solchen Schutzmaßnahmen kommt, würde das nicht auch bedeuten, dass denen, die diese Drohungen gegenüber Journalisten aussprechen, dass die letztlich gewinnen auf eine gewisse Art und Weise, dass sie dafür sorgen, dass Journalisten nur noch unter eingeschränkten Bedingungen arbeiten können?
Ja, Sie haben ja schon gemerkt, dass ich mich sehr vorsichtig ausdrücke und meine Forderung jetzt nicht ist, jedem Journalisten, jeder Journalistin einen Polizisten zur Seite zu stellen. Embedded Journalism, also immer die ständige Begleitung, beispielsweise im Demonstrationsgeschehen durch Uniformträger oder auch nicht uniformierte Polizistinnen und Polizisten, das kann es nicht sein. Insofern ist die Entwicklung, dass manche private Bodyguards schon anheuern, auch problematisch. Da kann man sich nicht mehr so frei bewegen und reportieren, mit den Menschen ins Gespräch kommen. Das ist eine Verrohung der Sitten insgesamt, eben auch der Kommunikation. Wer auf die Straße geht und demonstriert, hat was mitzuteilen. Und unsere Aufgabe ist es, sich damit auseinanderzusetzen. Dass das zum Teil nicht mehr möglich ist, ist dramatisch. Und in der Tat, ein solcher Embedded Journalism wäre auch nicht die richtige Lösung dafür.
Aber was kann das konkret bedeuten?
Beispielsweise ist es wichtig, im Demonstrationsgeschehen genau hinzuschauen seitens der Polizei. Ja, es gibt ein Grundrecht auf Demonstrations- und Meinungsfreiheit. Das muss geschützt werden. Es gibt aber auch ein Grundrecht auf Pressefreiheit. Und mir schauen Polizistinnen und Polizisten zu oft weg, akzeptieren die von der Innenministerkonferenz ja offiziell abgesegneten Presseausweise nicht. Da gibt es viel Kommunikationsbedarf in einigen Bundesländern.
Vielen Dank, Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes, der fordert, bedrohte Journalisten müssen besser geschützt werden.
Medias Res. Drei Fragen an.
Ich heiße Sina, ich komme aus Hamburg. Ich mache eine Ausbildung zur Medienkauffrau Digital und Print im Jatob Special Verlag.
Was läuft gut in den Medien?
Ich glaube, es läuft gut, dass sie sich sehr viel Mühe geben, mit diesem digitalen Wandel klarzukommen, dass sie aber trotzdem den Printbereich nicht vergessen, weil im Moment die Generation zwar langsam ausstirbt, aber es ist trotzdem immer noch wichtig, ist, dass man auch Printbereich Zeitschriften anbietet. Vielleicht auch, weil ich ein bisschen nostalgisch bin und einfach gerne was in der Hand habe und dafür auch gerne Geld ausgebe.
Was läuft schlecht in den Medien?
Nicht so gut in den Medien läuft im Moment der Arbeitsmarkt. Es fehlt ein bisschen die Bereitschaft, in gute Personen, die auch sich mit dem Online-Bereich auskennen, Geld zu investieren. Ich würde mir wünschen, dass die Verlage ein bisschen mehr bereit sind, in gutes Personal zu investieren und sich auch da nicht scheuen, auch wenn im Moment die Umsätze oder Gewinne für den Bereich noch ein bisschen weiter unten liegen und sich das noch nicht in den nächsten 2-3 Jahren rechnen wird. Aber ich würde mir eben trotzdem wünschen, dass man auch von Anfang an eben damit beibleibt.
Und bei Ihnen?
Ich selber konsumiere tatsächlich auch Zeitschriften im Printabonnement. Natürlich bin ich auch auf Social Media unterwegs und lese auch gerne Online-Sachen nach. Ich habe auch verschiedene Apps auf meinem Smartphone, die ich lese. Und Social Media ist eher so ein bisschen für die Unterhaltung.
Facebook, Twitter, Social Media eher für die Unterhaltung. Und schon sind wir beim nächsten Thema. Italien, seine Politik und die Medien. Ein Verhältnis, das schon immer besonders war. Wir erinnern uns an Silvio Berlusconi, Medienmogul und insgesamt 4-mal Ministerpräsident in Rom. Sein aktueller Nachfolger in diesem Amt heißt nicht Matteo Salvini, auch wenn dessen mediale Präsenz vielleicht manchmal diesen Eindruck erweckt. Salvini war Journalist und ist seit gut einem Jahr Italiens Innenminister. Und macht Politik wie inzwischen viele andere Politiker weltweit auch, wie Lisa Weiß beobachtet hat.
Auf Matteo Salvinis Twitter-Account ist immer was los. Mal posiert er in Badehose zusammen mit Polizisten, mal postet er ein Foto von seiner Tochter am Strand, dazwischen immer wieder hasserfüllte Kommentare gegen Migranten und populistische Forderungen, gerne in Großbuchstaben geschrieben. Auch auf Facebook ist der italienische Innenminister von der rechten Partei Lega sehr aktiv. Regelmäßig streamt er dort Live-Videos. Für ihn ein Weg, die Italiener direkt mit seinen politischen Botschaften anzusprechen, ohne den Umweg über die Presse zu gehen. NGOs sind gut, nehmen Migranten auf, weil sie großzügig sind, weil sie christlich sind, weil sie gastfreundlich sind. Blödsinn, weil sie daran einen Haufen Geld verdienen. Wer finanziert diese NGOs? Wer steht dahinter? Kommt schon, Jungs, wir haben mittlerweile kapiert, dass das ein Versuch ist, Souveränität, Gesetze, Würde einfach auszulöschen. Ich gebe nicht nach. Statements wie diese sind keine Ausnahme. Immer wieder deutet der italienische Innenminister in Facebook-Live-Videos Verschwörungstheorien gegen Italien an. Oder wettert gegen die Justiz. Zum Beispiel, als die zuständige Richterin den Hausarrest gegen die deutsche Seenotretterin Carola Rakete aufgehoben hat.
Pessimo Signal.
Ein äußerst schlechtes Signal. Wenn manche Richter Politik machen wollen, wir leben in einer Demokratie, sie sollen ihre Robe ablegen, für die Linke fürs Parlament kandidieren und die Gesetze ändern, die ihnen nicht gefallen. Dass Richter, wie in einer Demokratie üblich, unabhängig von der Regierung entscheiden, das deutet Salvini als Einmischung der Richter in die Politik um. Solche Botschaften gelangen über soziale Medien ungefiltert zu den Wählern. Journalisten können nicht kritisch nachfragen oder seine Aussagen einordnen, sagt Roberto Brunelli. Er arbeitet für die italienische Nachrichtenagentur AGI, früher in Deutschland, jetzt in Italien. Er und seine Kollegen beobachten Twitter und Facebook viel genauer, seit Salvini Innenminister ist.
Natürlich macht er nicht alles alleine. Er hat einen, sagen wir mal, Spin-Doktor, er heißt Luca Morisi, wird genannt das Biest. Er hat eine richtige Strategie, wie man kommunizieren muss. Es gehört zur Strategie zu sagen, und das macht man am besten durch die Social Media, gerade weil es nicht direkte Nachfragen geben kann, die Gegner anzugreifen, die Welt aufzuteilen in Gute und Böse.
Salvini ist nicht der einzige Politiker in Italien, der das Potenzial von Social Media erkannt hat. Auch Luigi Di Maio, der Chef seines Koalitionspartners, der Fünf-Sterne-Bewegung, nutzt Facebook und Twitter intensiv, sagt Bonelli.
Ich meine, er versucht es, er macht es natürlich auch. Aber er kann das natürlich nicht so gut wie Salvini. Salvini ist direkter, ist effizienter, ist präsenter.
Für Journalisten in Italien ist diese neue Art der Kommunikation aber nicht nur negativ. Durch Facebook oder Twitter bekommen sie Informationen viel schneller und direkter als früher, sagt Brunelli. Zwar nur das, was die Politiker veröffentlichen wollen, aber immerhin. In Italien gibt es nämlich keine Auskunftspflicht gegenüber der Presse. Das heißt, wenn ein Journalist eine Anfrage an ein Ministerium oder einen Politiker stellt, müssen die nicht antworten. In Deutschland ist das anders. Kritische Nachfragen, sagt Brunelli, die seien zwar sehr wichtig, aber schon vorher in Italien nicht so häufig gewesen wie in Deutschland.
Es hat immer gegeben in Italien, meiner Meinung nach, eine exzessive Nähe zwischen Politik und Journalisten. Die Leute kennen sich einfach alle und die gehen alle zusammen aus Essen und in einer netten Trattoria oder zusammen in die Bar. Man kennt sich und das ist natürlich ein Problem, meiner Meinung nach.
Und Brunelli sieht noch ein weiteres Problem. Politiker wie Matteo Salvini, die sowieso keine Talkshow auslassen, sind plötzlich noch präsenter. Auch weil die italienischen Medien die Informationen, die sie über Twitter oder Facebook bekommen, oft sofort veröffentlichen, egal wie relevant sie sind.
Wie es Politikern wie Matteo Salvini gelingt, die traditionellen Medien zu umgehen. Ein Beitrag von Lisa Weiß war das. Auf der Rangliste der Pressefreiheit liegt Italien übrigens im oberen Mittelfeld auf Platz 43. Spitzenreiter in diesem Ranking von Reporter ohne Grenzen sind Norwegen, Finnland und Schweden. Länder, von denen man wahrscheinlich auch erwartet hätte, dass Journalisten hier gut, ohne gehindert zu werden, arbeiten können. Bei anderen Ländern hätte damit vielleicht nicht jeder gerechnet. Einige dieser überraschenden Perlen der Pressefreiheit wollen wir deshalb in nächster Zeit vorstellen. Zum Auftakt unserer kleinen Reihe schauen wir mit Marc Dugge ins westafrikanische Ghana.
Wer in Ghana auf dem Laufenden sein will, kommt um den Radiosender Joy FM nicht herum. Joy FM klingt vom Namen her nach leichter Popwelle. Dabei ist es der führende Radiosender für politische Debatten und Informationen in Ghana. Moderator Evans Mensah leitet dort die Politikredaktion. Rote Linien für Journalisten gebe es kaum, sagt er. In Ghana kann ein Journalist normalerweise über alles berichten, ohne Repressalien fürchten zu müssen, entweder vom Staat oder von Privatorganisationen. Dafür sind wir bekannt. Und das war auch einer der Gründe dafür, warum der Tag der Pressefreiheit im vergangenen Jahr offiziell in Ghana gefeiert wurde. Damals wurde immer wieder gesagt, dass wir auf dem afrikanischen Kontinent die Nummer 1 in Sachen Pressefreiheit sind. Der Glanz hat allerdings ein paar Kratzer bekommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist Ghana um 4 Plätze abgerutscht. Ein Grund dafür ist die Affäre um den Investigativreporter Ahmed Hussein Tswale. Er wurde Anfang des Jahres getötet, als Unbekannte auf Motorrädern das Feuer auf ihn eröffneten. Tswale war gerade in seinem Auto unterwegs. Andrew Danzo von der Vereinigung der unabhängigen Rundfunkanbieter. Der Fall hätte genauer untersucht werden müssen. Es ist uns nicht mitgeteilt worden, was er genau getan hat und warum er so viel Ärger erregt hat, dass jemand ihn töten wollte. Man hätte den Bürgern danach auch noch einmal erklären können, was die Arbeit der Presse ist oder dafür sorgen können, dass wir Journalisten uns besser geschützt fühlen können. Beides sei nicht passiert, sagt Andrew Danzo. Im vergangenen Jahr hatte der getötete Ahmed Suale an einer Dokumentation über Korruption im ghanaischen Fußball mitgearbeitet, an der Seite des Starjournalisten Anas Aremeyo Anas. Auch Anas bekam Drohanrufe und einschüchternde Textnachrichten. Ein Parlamentsabgeordneter nannte ihn einen Erpresser, der, so wörtlich, gehängt werden müsse. Das sorgte in Ghana für Empörung. Anas kann über all das nur den Kopf schütteln. Warum willst du einen Journalisten tätlich angreifen? Was hast du davon? Wenn du als Politiker in der Opposition bist, sind wir Journalisten deine Freunde. Aber wenn du an die Regierung kommst, ändert sich das plötzlich. Das hilft nicht gerade. Sein Name Anas ist ein Pseudonym. Wie er wirklich heißt, ist unbekannt. Und auch sein Gesicht haben nur wenige gesehen. Anas verschleiert es in der Regel mit Fäden, auf denen Plastikperlen aufgereiht sind. Eine Sicherheitsmaßnahme, die längst sein Markenzeichen geworden ist. Ich denke, unser Volk hat in Sachen Pressefreiheit beeindruckende Erfolge erzielt. Mutige Journalisten wie der Herausgeber Tommy Thompson waren in den 90er Jahren Vorkämpfer für die Pressefreiheit. Damals gab es in Ghana eine Kultur des Schweigens. Wir sind da weit gekommen. Jetzt müssen wir diese Errungenschaften festigen. Ein bemerkenswerter Schritt in diese Richtung sei das Informationsfreiheitsgesetz, so Anas. Es wurde Ende März vom ghanaischen Parlament verabschiedet. Behörden sind damit gesetzlich verpflichtet, den Bürgern Auskunft zu erteilen. Ein Gesetz dieser Art gibt es beispielsweise auch in Deutschland. Der Politikredakteur von Joy FM, Evans Mensah, sieht das Gesetz allerdings noch mit Skepsis.
Yes, we passed it.
Das Gesetz ist jetzt verabschiedet worden, es tritt aber erst in einem Jahr in Kraft. Die nötigen Voraussetzungen müssen erst dafür geschaffen werden. Es ist noch zu früh zu sagen, ob das wirklich die Pressefreiheit stärkt. Bisher jubelt jedenfalls keiner. 135 Zeitungen, knapp 130 Fernseh- und 390 Radiosender werben in Ghana um Leser, Zuschauer und Hörer. Dazu kommt noch eine große Zahl von Nachrichtenportalen im Internet. Evans Mensah sagt, viele Journalisten in Ghana sind weder materiell noch technisch ausreichend ausgestattet. Sie liefen damit Gefahr, von reichen Politikern beeinflusst, ja gekauft zu werden. Auch der Investigativjournalist Anas sieht die eigene Zunft kritisch. Viele Journalisten nehmen die Pressefreiheit in Ghana als gegeben hin. Ihnen fehle es an Berufsethos.
Journalists on one hand.
Journalisten machen oft Stories, die nicht sauber recherchiert sind. Das macht Menschen wütend. Aber das eigentliche Problem liegt bei der Regierung. Wenn sie Journalisten nicht angemessen behandelt, wenn sie sie wegen ihrer Haltung angreift, dann kann einem das Sorgen machen. Wir müssen zusammenstehen und sagen, das dürfen wir nicht zulassen. Menschen haben ihr Leben gelassen, damit wir heute Pressefreiheit in Ghana genießen können. Dieser Kampf darf nicht umsonst gewesen sein.
Marc Dugge über die Lage für Journalisten in Ghana, Teil 1 unserer Reihe über Perlen der Pressefreiheit. Den Beitrag finden Sie auch online, genau wie ein Gespräch, das ich mit Christoph Dreyer von Reporter ohne Grenzen geführt habe. Und zwar unter www.dlf.de/mediasres. Und jetzt wird es ein bisschen blutig. Nein, keine Sorge, die Diskussion um Schweinefleisch, die lassen wir rechts liegen. Wir sprechen über Beef. Genau übersetzt heißt das Rindfleisch. Beef kann aber genauso bedeuten Streit haben. Das kommt dann aus dem Hip-Hop, wo sich Rapper gegenseitig aggressiv angehen. Doch aktuell haben auch deutsche Supermärkte und Discounter Beef und das nicht nur in ihren Regalen. Arno Azesek über den Kampf von Lidl, Edeka und Co. um Kunden und wie er diesen Beef einschätzt.
Diejenigen unter Ihnen, die Schleichwerbung im öffentlich-rechtlichen Radio ablehnen, müssen jetzt tapfer sein. Es werden nämlich all die Namen fallen, die normalerweise nicht fallen, weil das Schleichwerbungsverbot real ist und Strafen von mehr als einem Penny drohen, was dann das Netto des Verursachers schmälert. Aber es ist doch so. Seit die Dadaisten das Deutsche mit Versen wie Gaga die Bling Blong, Gaga Blung aufgemischt haben, hat selten jemand lustigeren Sprachquatsch produziert als jüngst die hiesigen Discounter und Supermärkte, genauer deren Werbeagenturen. Wir hoffen jedenfalls, dass sich's für Lidl lohnt, in den sozialen Medien und per Zeitungsannonce das diffizile Recht auf vergleichende Werbung genutzt zu haben. Immerhin führte das zu Slogans wie »Teurer wäre Edekadent«, »So günstig«, »Real ist das nicht« und, liebe Duden-Redaktion, »Ab zu Lidl, der Rest ist irrelevant«. Auch Penny bekam's von Lidl besorgt. »So günstig«, da dreht sich der Penny zweimal um, und konterte auf Facebook per Filmchen. Darin verabredet sich eine Messenger-Chat-Gruppe namens Supermarkt-Squad, also Supermarkt-Truppe, zum Grillen. Als Chat-Mitglied Lidl jedoch Slogans aller Edekadent raushaut, wird es von Penny, Aldi und Co. aus dem Chat geschmissen. Und wie reagiert Lidl darauf im Real Life? Lädt das Filmchen souverän auf der eigenen Facebook-Seite hoch, postet "Danke für die coole Reaktion, das ist Social Media" und setzt eine liebevolle Ghetto-Faust drunter. Edeka wiederum ließ seinen Allzweck-Joker, die vollbärtige Werbeikone Friedrich Lichtenstein, in dekadenter Pose Kaffee von Edeka schlürfen und dabei Lidl laut loben. Bitteschön, das ist kein Werbekrieg, das ist schönster Werbefrieden. Den ersten Preis für Kreativität verdienten sich indessen die Dichter und Denker, die für Netto dichten und denken. Lidl hatte gealbert, mehr Lidl vom Netto, und Netto ließ sich die geniale Antwort etwas kosten. Man schaltete letzte Woche in der Bild eine ganzseitige Anzeige, in der die Sprache Johann Wolfgang Goethes und Mario Barths folgenden werbelyrischen Höhepunkt erreichte. Du willst a little bit more Auswahl? Dann geh doch zu Netto. Keine Frage, verehrter Verein Deutsche Sprache e.V., für a little bit more Auswahl könnten Sie Ihren freudlosen Negativpreis Sprachpanscher des Jahres vergeben. Lidl war ja schon letztes Jahr Kandidat bei Ihnen. Aber besser wäre, Sie sähen das Punchen der Buchstabensuppe doch mal a little bit positiver. Punchen ist ja etymologisch mit Planschen verwandt und Planschen macht kindlichen Gemütern im Sommer einfach Spaß. Übrigens nicht erst in diesem Sommer. Highlights mit raubfischhaftem HAI am Anfang kennt die Werbung für die trashige Sharknado-Saga schon lange. Auch ein alter Hut, Rasenmäher Made in Germany. Der Lieferservice Lieferando schrieb übers Foto eines Nudelgerichts: Ich bin dir Farfalle. Und wer in Berlin am Alex Currywurst essen will, geht zu Freddy mehr Curry. Jedenfalls wäre es toll, wenn der fröhliche Unfug weiterginge. Einige gagaistische Schätzchen drängen sich ja geradezu auf. Penn nie, kauf bei Netto oder Aldi, anderen kannst du vergessen oder Rewe unnormal günstig oder bei dürftigem Netto lieber zu Real oder. Aber hey, sollten wir diese Slogans auf Plakaten sehen, wollen wir Kohle haben.
Eine Glosse war das von Arno Orzesek über den sprachlichen Wettbewerb von Discountern und Supermärkten. Und weiter nach Dresden, wo sich die AfD gerade ärgern muss.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Dirk Birgel, Chefredakteur der Dresdner Neuesten Nachrichten. Wir machen morgen auf mit der Verfassungsbeschwerde der AfD wegen der Landesliste zur Sachsenwahl. Diese war vom Landeswahlausschuss zurückgewiesen worden und nur 18 von 61 Direktkandidaten wurden zugelassen. Das hat zur Folge, dass die AfD möglicherweise nach der Landtagswahl nicht alle Mandate und Sitze wird besetzen können. Am Donnerstag, also morgen, entscheidet der Sächsische Verfassungsgerichtshof über einen Antrag der AfD, diese Liste doch noch zuzulassen.
Kall, das ist ein kleiner Ort in der Eifel, gut 50 Kilometer westlich von Köln. Das ist der Ort, in dem ich aufgewachsen bin und über den Norbert Scheuer, von der Kritik hochgelobte, Romane schreibt. Einer hieß auch tatsächlich Kall Eifel. Sein neuestes Werk, das heißt Winterbienen, und das spielt in der Eifel gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Und das ist gleich Thema im Büchermarkt mit Gisa Funk. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Machen Sie es gut.